Hallo ihr Lieben, bevor es losgeht, möchte ich euch noch auf etwas ganz Besonderes hinweisen. Am 17. Mai findet in Ingolstadt das erste Gourmet-Festival statt, powered by The Flying Schlemmer. Wie heißt das ganze Festival? Gurt, denn wir sind uns einig, es gibt nichts Besseres als was Gurts. Was erwartet euch? Sterneköche, und ihr kennt sie alle vom Podcast, Spitzenweine, Klassikers und Live-Musik. Wenn du dabei sein willst, musst du ganz schnell sein, denn die Tickets sind streng limitiert. Alle Infos findest du auf www.gourmetfestival-ingolstadt.de. Ich freue mich, wenn wir uns am 17. Mai in Ingolstadt sehen, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge.
Und dann, wie gesagt, da geht dir schon so ein bisschen auch Muffensausen, wenn du halt sagst, hey, du musst da jetzt irgendwie für, wie gesagt, diese ganzen berühmten krassen Superstars, Hongkong, Macau, ich meine, das ist ja jetzt kein Anfängergebiet. Und man hat ja auch von den ein oder anderen Köchinnen und Köchen ja auch schon in der Jugend schon bereits gehört, was da so passiert. Und dann darfst du für die irgendwie einen Gang kochen, auch noch an dem Tag, wo es für den einen oder anderen vielleicht ein ganz besonderer ist. Das wäre halt so, wie wenn jetzt Eckart Witzigmann sagen würde, ich würd gern, dass du meinem Geburtstag kochst. Dann, glaube ich, steigt die Nervosität auch, ja.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Und weiter gehen die Zwei-Sterne-Wochen, denn ich bin heute beim nächsten Zwei-Sterne-Koch. Alle guten Dinge sind drei, und wenn wir schon bei den Zahlen heute sind, meine Antwort war heute mit einer Stunde sehr kurz, denn ich bin zum vierten Mal zu Gast für eine Podcast-Folge in München. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo ist er denn? Dann lasst euch sagen, ich bin zu Gast bei einem Koch, der einen japanischen Vater hat und eine deutsche Mutter. Und damit brauche ich wahrscheinlich auch gar nicht mehr zu sagen, denn ihr wisst das bestimmt jetzt schon. Ich tue es trotzdem. Er kocht in seinem eigenen Restaurant und ist Ehrenbotschafter der japanischen Küche. Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, Toru Nakamura.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Genau, ich habe jetzt gerade nochmal kurz gestutzt, so gibt es noch einen Köchin in Deutschland, der quasi halb Japaner, halb Deutscher ist, aber so von denen, glaube ich, jetzt so in Sternerestaurants und so, glaube ich nicht, ne? Also gibt es unterschiedliche andere Mischungen, aber ja.
Zumindest nicht in München.
Das auf jeden Fall. Das kann ich definitiv bestätigen. Da kenne ich mich auch sehr gut aus natürlich. Nicht nur, weil ich aus München komme, sondern natürlich auch schon lange jetzt auch in München natürlich koche. Und ja.
Wenn ihr euch wundert, ich sag's euch jetzt gleich direkt dazu, was hier im Hintergrund ein bisschen rauscht, ist die Lüftung hier.
Ja, man, das fällt mir jetzt gerade wieder auf. Die hört man etwas deutlicher, wenn wir jetzt so gerade hier alleine zu zweit im Restaurant sitzen. Ich glaube, das kann man ja sagen. Es ist jetzt gerade so irgendwie kurz nach 10. An einem Samstagvormittag, und da wir nur abends geöffnet haben, 5 Tage die Woche, setzen wir jetzt gerade hier so ein bisschen allein zu Hause. Und normalerweise hörst du den nicht, weil wir haben natürlich noch Hintergrundmusik, beziehungsweise so ganz so sehr im Hintergrund ist die gar nicht. Und natürlich auch viel Menschen hier in dem Raum, glücklicherweise. Und dann fällt dir das natürlich gar nicht mehr so auf. Aber ja, man könnte denken, wir haben heute hier auf dem Flug von München nach Hamburg aufgezeichnet. Aber in Wirklichkeit sitzen wir einfach nur in einem Restaurant mit einer klassischen Lüftung.
Apropos Hamburg, im März ist es wieder soweit. Sterneverleihung. Wird man eigentlich auch immer eingeladen? Man wird immer eingeladen, oder
nee, also
tendenziell in die Richtung, wie ist es?
Genau, also erstens auf die letzte Frage jetzt gerade. Man wird nicht immer eingeladen. Da gibt es eigentlich eher die Einladung, wenn sich irgendwelche Veränderungen halt dann ergeben. Das andere ist, das war gerade jetzt aber erst vor knapp ein paar Tagen ist bekannt gegeben worden, dass das Ganze verschoben worden ist, beziehungsweise halt das Datum. Also ich dachte auch, es sei Ende März, aber jetzt ist es der 17. Juni und das Ganze in Frankfurt. Genau, also Städte bewerben sich ja quasi für diese Michelin-Gala, und da hängt wahnsinnig viel dran. Also der Guide Michelin selber mit dem ganzen Marketing-Team besucht ja auch vorher dann die entsprechenden Städte. Karlsruhe, glaube ich, das allerletzte jetzt. Und dann wird dann auch viel berichtet, Videos gemacht über die Kulinarik in der Stadt und drumherum. Und das freut mich sehr. Der Städtetourismus nimmt es schon sehr ernst und als gutes Werkzeug, um für die Kulinarik der jeweiligen Stadt auch zu werben.
Good to know für mich tatsächlich.
Ja, genau. Ne? Also jetzt nicht Ende März nach Hamburg gehen. Ne?
Ich warte ja noch sehnsüchtig auf meine Einladung zum Berichten.
Ja, naja, dann müsstest du als allererstes mal mit einem Restaurant. Ach so, zum Berichten.
Zum Berichten, ja.
Ah, ich dachte jetzt, dass du eingeladen wirst für den ersten Stern. Ja,
also, da glaube ich, fehlt es noch meilenweit. Nee, aber zum Berichten. Tatsächlich würde mich interessieren. Also wenn ihr es hört, meine Anschrift findet ihr auf der Website.
Einfach in der Folge heute jetzt mal den Gib mir Schlamm markieren, weil in der Tat sind die ziemlich aktiv mittlerweile auch, was so Social Media Marketing auch betrifft. Und ja, vielleicht hört der eine oder andere das ja. Also auch vielleicht dazu ganz kurz, wir sind ja auch zum Beispiel jetzt Mitte März auch auf einer Michelin-Veranstaltung eingeladen, allerdings nicht als Gast, sondern wir dürfen da kochen. Coole Geschichte, da hat uns der Michelin angeschrieben für die Herausgabe von Michelin Hong Kong Macau. Und da fliegen wir jetzt mal hin. Das ist Mitte März und da geht es Donnerstag hin, Samstagabend ist dann die Gala und Sonntagabend geht es dann wieder zurück und kannst dir vorstellen, ne, wie es sich so anfühlt, wenn es dann heißt, ja, so circa 300, 350 geladene Gäste. Logischerweise ja das Who's Who der Kulinarik-Szene Hongkong und Macaus, die da eingeladen werden. Um die Sterne entgegenzunehmen, plus halt natürlich Journalisten und Journalisten etc. Und da dürfen wir einen Gang kochen.
Steigt der Druck bei dir?
Ja, also ich würde sagen schon. es ist ja immer irgendwie unser Anspruch halt, ne? Irgendwie sich gut zu präsentieren, beziehungsweise halt den Gästen das Bestmögliche halt zu präsentieren. Druck insofern natürlich auch, weil wir sonst nicht für 350, sondern eher für 35 Gäste kochen. Das ist das eine. Dann natürlich die Herausforderung da muss ich das ja immer mal so in der Realität halt vorstellen. Ne? Also wir fliegen da Donnerstag um 12 Uhr mittags, geht der Flug da nach Macau. Dann landen wir am Freitagmittag, ich glaube gegen 12, 13 Uhr landen wir in Macau dann. Und dann haben wir den halben Tag noch am Freitag und dann ist Samstagabend schon bereits dann die Veranstaltung halt. Ne? Und wie gesagt, wir fliegen da mit unserem Küchenchef, dem Dominik alias Schmitti und dem Stefan, unserem Sous-Chef, dahin zu dritt. Das ist schon mal eine Challenge halt, ne? Und dann, wie gesagt, da geht dir schon so ein bisschen auch Muffensausen, wenn du halt sagst, hey, du musst da jetzt irgendwie für, wie gesagt, diese ganzen berühmten krassen Superstars, Hongkong, Macau, ich meine, das ist ja jetzt kein Anfängergebiet. Und man hat ja auch von den ein oder anderen Köchinnen und Köchen ja auch schon in der Jugend schon bereits gehört, was da so passiert. Und dann darfst du für die irgendwie einen Gang kochen, auch noch an dem Tag, wo es für den einen oder anderen vielleicht ein ganz besonderer ist. Ja, das wäre halt so, wie wenn jetzt Eckart Witzigmann sagen würde, ich würde gerne, dass du meinem Geburtstag kochst. Dann, glaube ich, steigt die Nervosität auch, ja.
Wie macht ihr es? Also normalerweise kenn's ich jetzt aus Erzählungen bei Veranstaltungen so, dass ja viele dann trotzdem ihre Produkte mitnehmen, die sie kennen. Ist jetzt wahrscheinlich in dem Fall schwierig.
Genau, also unsere Idee war eigentlich schon, dass wir möglichst mit vielen, sag ich mal, Komponenten, die wir hier bei uns in München vorbereitet haben, dahin fliegen. Ja, aber dann kommen dann doch irgendwie so weltliche Herausforderungen, wie du darfst nur so und so viel Kilo mitnehmen an Flüssigkeiten, an Lebensmitteln und dies und das. Und wir wollten jetzt auch nicht irgendwie groß für Aufsehen erregen am Flughafen in Macau. Die interessiert es ja eher weniger halt dann, ne? Wieso, weshalb, warum du da jetzt da mit 5 Koffern irgendwie und Kühlboxen ankommst. Wir haben das alles bestellt jetzt über das Hotel dann dort, das Grand Lisboa, echt zum spektakuläres Gebäude. Ich kannte das gar nicht, Hotel. Warst du schon mal in Hongkong?
Nee, tatsächlich noch
nicht. Musst du dir mal anschauen im Internet. Also Grand Lisboa ist echt ein spektakulärer Gebäudekomplex halt so, war auch mega teuer, das zu bauen halt. Und die haben unter anderem auch einen Drei-Sterne-Restaurant von Robuchon. Also Robuchon-Konzept eben im Haus, aber auch noch viele andere, ein chinesisches Zwei-Sterne und keine Ahnung was. Also da ist schon Kompetenz vorhanden und gerade jetzt natürlich auch diese Region hat großartige Möglichkeiten, die besten Produkte irgendwie zu bekommen. Also da freue ich mich ehrlich gesagt auch schon riesig drauf, weil die Nähe nach Japan natürlich auch stark verbunden ist und ich glaube, da ist es sehr einfach dann von dem Fischmarkt in Tokio zum Beispiel mal Produkte zu bekommen und das ist schon eine coole Geschichte, ne? Und sehr freue ich mich natürlich auch darauf, ein bisschen essen zu gehen. Also der Schmidi und der Stefan und ich, wir haben schon gesagt, so, boah, ja, Freitagabend, da müssen wir auf jeden Fall schaffen, noch irgendwie rauszugehen und ein bisschen so Dim-Sum irgendwie zu erleben. Gar nicht so sehr so in diesen Fine-Dining-Restaurants, sondern vielmehr eigentlich so in den Seitenstraßen. Und lustigerweise sind wir dann, weil ich den jetzt im Urlaub kennengelernt habe, den Paolo vom Amelia-Restaurant in San Sebastian. Der betreibt wiederum auch ein Zwei-Sterne-Restaurant in Hongkong auch. Und der hat mir halt jetzt so am Tresen erzählt, so ja, ich bin da auch eingeladen zu der Veranstaltung und hab da ja ein Restaurant dort, das wusste ich gar nicht. Und dann habe ich gemeint so, oh ne Scheiße, jetzt muss ich für den auch noch kochen an dem besagten Samstagabend. Und jetzt haben wir uns verabredet noch für Sonntagmittag zum Lunch in Hongkong. Wir müssen nur um 19.35 Uhr im Flieger wieder sitzen, auf dem Rückweg nach München vom Flughafen Macau wiederum. Aber man sieht schon, ich sag mal, diese Leidenschaft für Essen und Trinken, vor allem dieses gemeinsame Erleben von Essen und Trinken, das ist schon sehr stark bei uns verankert. Und da gehen wir dann auch das ein oder andere Risiko ein, mal schnell von Macau nach Hongkong zu fahren für ein Mittagessen und dann wieder zurück. Und was ich auch super schön finde, ist halt so dieser kollegiale Zusammenhalt, dass die Gastronomie natürlich immer auch so ein großer Club irgendwie ist. Und wenn du irgendwo hinfliegst, wenn du irgendwo hinfährst, wenn du irgendwo hingehst, denke mal, auf deinen Reisen fällt dir das auch sehr oft auf, dass da immer die Türen offen stehen und man gleich irgendwie so herzlich empfangen wird und dass da kein großes Geheimnis draus gemacht wird, wie was irgendwie zubereitet wird. Und genauso natürlich auch so diese Gastfreundschaft halt sofort gelebt wird und jeder von uns geht halt gerne essen halt einfach. Ne?
Werbung.
Kennst du schon Tomami? Nein, dann hast du etwas verpasst. Denn diese pure Tomatenessenz überzeugt mit intensivem Tomatengeschmack und der natürlichen Umami-Würze. Ich habe für euch Tomami 1 und Tomami 2 getestet und beide haben mich total überzeugt. Der Geschmack ist unglaublich und du kannst Tomami total vielseitig einsetzen. Ich habe es ausprobiert und Tomami 1 und 2 schon in Soßen und Suppen benutzt, aber auch beim Fleisch hat es hervorragend dazu gepasst und die Gerichte runder und besser gemacht. Und du sparst dir das stundenlange Einkochen und Reduzieren von Tomaten, denn in beiden Flaschen stecken 12 Kilogramm sonnengereifter Tomaten und was ich immer ganz wichtig finde, sonst nichts. Was unterscheidet Tomami 1 und 2? Tomami 1 hat eine fruchtige Tomatennote und wenig Säure, wobei Tomami 2 total aromatisch ist. Du arbeitest in der Gastronomie und kennst Tomami noch nicht? Dann kannst du jetzt dein gratis Musterpaket mit dem Stichwort Flying Schlemmer anfordern. Einfach Mail mit Stichwort Flying Schlemmer schreiben und an info@tomami.eu schicken und das gratis Musterpaket ist schon auf dem Weg zu dir.
Werbung Ende.
Ja, Claudio del Principe hat das zu mir gesagt, nach unserer Podcast-Aufnahme damals, Köche sind so die herzlichsten Menschen und sind immer da, wenn du sie brauchst. Und ich kann es nur bestätigen, es ist tatsächlich so.
Ja, ich habe die Folge zum Beispiel angehört, er kocht ja sehr italienisch, war das, oder?
Genau, ja, Kochbuchautor, er kocht aber trotzdem sehr italienisch, ja, genau. ist da in der Schweiz sehr unterwegs. Ja. Du ziehst aber auch diese Veranstaltung an. Du hattest ja auch, glaube ich, eine Filmpremiere hier bei dir.
Genau, sehr gut informiert. Gut recherchiert natürlich, Christian. Genau, letztes Jahr war das so. Es gibt ja eine sehr spannende, leicht nervenaufreibende Serie, eben dann The Bear. Die ersten zwei Staffeln waren dann schon draußen und für die dritte Staffel, das Screening, nennt sich das offiziell so, quasi es werden Journalisten, Influencer, Influencerinnen und Co. eben dann da eingeladen, um mal so ein bisschen was zu zeigen von der neuen Staffel und da wurden die ersten beiden Folgen exklusiv quasi so 80, 90 Gästen dann bei uns hier im Innenhof, im Garten quasi gezeigt. Die haben dann viele so Bildschirme aufgestellt und auch eine Leinwand und Co. Das war schon eine coole Geschichte, weil es war so ein bisschen so wie so Open-Air-Sommerkino-mäßig. Und wir durften das kulinarisch begleiten, haben versucht, so ein bisschen die Stimmung von der dritten Staffel auch irgendwie aufzunehmen. Und ganz nebenbei hatte ich dann den großen Vorteil, schon mal die ganze Staffel anschauen zu können, bevor sie überhaupt dann online war. Aber das ist natürlich auch alles krass gesichert, ne? Da bekommst du irgendwie so einen Code dann zugeschickt und mit dem musst du dich dann irgendwie anmelden und dann musst du hier irgendwie Dokumente unterschreiben, dass du es auf keinen Fall verrätst und Co., was da alles so passiert. Und genau.
Gibt's Vertragsstrafen?
Geldstrafen, glaube ich, gab es da jetzt nicht, aber in anderen Bereichen, also das ist natürlich schon immer alles so vertraglich geregelt. Ne? Ich glaube, bei Kitchen Impossible im Vertrag, glaube ich, stand schon irgendwas von Geldstrafen drin. Ich glaube auch bei The Taste, weil das ist ja auch aufgezeichnet, logischerweise, ja, ne? Wird ja so im Mai, Juni aufgezeichnet, ausgestrahlt dann eher Richtung November. Da waren schon Vertragsstrafen halt dann drin, ja. Aber die sollen ja mehr irgendwie nur abschrecken. Ja? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die da jemals gegriffen haben halt dann, ja.
Fangen wir doch bei dir jetzt mal an. Ja. ich mag das aber, wenn es komplett frei weg vom Schuss. Ich schmeiß meine 15 Leute weg. du bist Ehrenbotschafter für die japanische Küche. Was muss man sich darunter vorstellen und was hat es damit auf sich?
Ja, das schaut folgendermaßen aus. Landwirtschafts- und Forst- und Fischereiministerium, die sich eben auch um die Kulinarik kümmern in Japan, die haben vor ein paar Jahren, weiß ich gar nicht mehr, ich sage jetzt mal so 5, 6, 7 Jahren irgendwie mal so angefangen, diesen Titel eben Ehrenbotschafter der Kulinarik, Culinary Goodwill Ambassador, auf der Welt zu verleihen. Das bedeutet, Menschen, die sich im Ausland für die japanische Kulinarik-Esskultur engagieren, werden dazu ernannt. Einer der ersten war der Christian Bau hier in Deutschland, der diesen Titel erhalten hat. Das wird dann quasi von der Botschaft in Berlin, der japanischen Botschaft, beziehungsweise dann auch teilweise von Generalkonsulaten etc. eben dann herausgefiltert und vergeben. Und damit sind jetzt erstmal keine Rechten und Pflichten irgendwie verbunden. Also ich habe auch keinen Diplomatenstatus, leider. Habe keinen Sticker im Auto, mit dem ich machen kann, was ich will. Oder kann auch nicht am Flughafen einfach mal durchlatschen, ohne mich kontrollieren zu lassen und Co. Habe da auch keine Sonderbehandlung quasi. Was wir halt machen, ist schon sehr eng halt dann auch natürlich hier in München mit dem japanischen Generalkonsulat zusammenzuarbeiten. Wenn wir Veranstaltungen machen, auch da wieder halt letztes Jahr im Sommer zum Beispiel was zum Thema Kakigori, dieses geschabte Eis, nenne ich es jetzt mal. Wenn wir so etwas haben, dann machen wir das halt auch sehr oft gemeinsam eben dann mit dem Generalkonsulat. Und ja, so kann man sich das halt vorstellen. Also es gibt hier am Eingang bei uns so eine Urkunde, die kannst du dir anschauen, die da hängt. Wie gesagt, das ist eine schöne Sache, um eben diese Kulinarik Japans in die Welt zu tragen, eben als kulinarischer Botschafter. Und ja, vielleicht wäre das ja auch mal eine Idee für Deutschland. Ne?
Also du kannst jetzt quasi nicht hier mit dem Auto auf Marienplatz fahren und sagen,
Können schon, aber es hat gravierende Konsequenzen.
Jetzt verbindet der Mann ja mit der japanischen Küche so im ersten Moment so Sushi und Ramen.
Na klar.
Was kann sie noch alles?
Sehr viel sogar. Also grundsätzlich erstmal von der, wenn man jetzt so die Gastronomiekultur in Japan anschaut, befassen sich sehr viele Restaurants ja mit einzelnen Gerichten immer. Du hast ja schon gerade gesagt, Sushi oder eben dann Ramen. Du wirst in Japan in den meisten Fällen, sage ich jetzt mal, keine Restaurants antreffen, die beides gleichzeitig servieren. Ich fände es immer einen schönen Vergleich. Ich meine, du lebst in Bayern, ich lebe in Bayern. Wir sind natürlich hier so dieser Wirtshausküche ja auch irgendwie verbunden. Und wenn man sich halt vorstellt, es gäbe ein Wirtshaus, das würde zum Beispiel nur Schweinsbraten servieren. Und sonst nix. So, ne? Kein Schnitzel, keine Bratwürste, keine Weißwürste, was weiß ich was so, ne? Nur Schweinsbraten. So. Und so musst du dir halt diese Restaurants in Japan eigentlich vom Konzept her vorstellen. Wir haben, wenn wir jetzt im Nudelbereich bleiben zum Beispiel, haben wir noch zwei andere sehr berühmte Nudelsorten. Einmal die japanischen Buchweizennudeln, Soba, die auch kalt oder warm gegessen werden könnten. Kalt gerne immer auch so gedippt in so ein, ja, ich sage jetzt mal in so eine Art Soja-Dashi-Ponzu-Dip. Und Udon. Udon, die dicken Nudeln, die ich sogar eigentlich am liebsten esse, so, weil die so ein bisschen so chewy sind. Und das sind so mal so zwei, also, beziehungsweise drei mit Ramen inklusive, halt so drei Restaurantkonzepte quasi, die sich auf eine Nudelsorte halt dann spezialisieren. Neben Sushi gibt es zum Beispiel Tempura, was eigentlich gar nicht japanisch ist. Wir können ja mal ein Geheimnis lüften, denn du musst dir so vorstellen, im 16., 17. Jahrhundert, da kamen so die ersten Ab 16. Jahrhundert kamen die, bitte nicht festnageln, ne? Also jetzt nicht in die Kommentare reinschreiben, der Typ hat keine Ahnung, weil er vom 16. Jahrhundert erzählt, aber so die ersten Einwanderer beziehungsweise die ersten Geschäftsbeziehungen mit dem Ausland haben die Portugiesen gemacht mit den Japanern. Und deswegen hast du sehr viele portugiesische Einflüsse auch in der japanischen Kultur, unter anderem natürlich in der Kulinarik. Tempura ist eigentlich portugiesisch und ist halt frittiertes in so einem Backteig. Letztendlich. Und Japaner sind aber, sag ich mal, groß darin, Dinge aufzunehmen und dann durch wirklich wahnsinniges, diszipliniertes Wiederholen zu perfektionieren. bis es nicht besser geht. Und dann geht es aber immer noch besser, weil vielleicht morgen kann ich ja ein noch perfekteres Tempo da machen als gestern. Genau, aber das ist so, Tempo da zum Beispiel, Yakitori, auch eine super coole Geschichte, also gegrillte Spieße, wortwörtlich übersetzt eigentlich erstmal nur gegrilltes Hühnchen. Aber da dreht sich natürlich sehr viel ums Huhn. Unterschiedlichste Teilstücke, von denen wir noch nie was gehört haben, weil die halt meistens irgendwie in den Fond halt dann reinwandern. Ne? Wir kennen ja irgendwie nur Brust und Schenkel und das war's auch schon. Die schneiden halt die unterschiedlichsten witzigen Sachen irgendwie aus einem Huhn halt dann heraus, wird auf Spieße gesteckt, auf Holzkohle gegrillt. Mega lecker. Was gibt's noch? Gegrillter Aal zum Beispiel auch. Und dann gibt es natürlich auch so diese Hochküche, sage ich jetzt mal, so die japanische Fine-Dining-Szene, Kaiseki. Ein sehr ausgiebiges Menü, was klassischerweise früher immer erstmal vor einer Teezeremonie serviert worden ist, um deinen Magen vorzubereiten auf den Tee. Und die Vorfreude auch zu wecken für den Tee. Da wurden viele kleine Gerichte serviert, die stark an der Saison und an der Region verhaftet sind, damit du weißt, Time and Place quasi, wo bin ich gerade zum Essen und welche Zeit ist gerade. Diese Art von Hochküche, die hat ihren Ursprung so gerade in und um Kyoto herum wird immer noch nach wie vor halt dann zelebriert. Kannst du dir halt so vorstellen, wie so das Gourmet-Restaurant in Japan. Und dann gibt es noch Kappo, was so die, ich sage jetzt mal, lustigere in Anführungsstrichen Variante von Kaiseki ist. Also nicht ganz so, fast schon religiös in Anführungsstrichen, nicht ganz so nerdig und nicht ganz so, nee, da gibt es keinen Millimeter links und rechts. Bei der Kappo-Küche kannst du auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, spaßiger unterwegs sein. Und die, ich sag mal, die lustigste Küche, bei der man am lautesten lachen und am meisten auch trinken kann vor allem, ist die Izakaya-Küche. Also Izakaya bezeichnet ja Restaurants in Japan, die gezielt dafür ausgerichtet sind, um nicht nur essen zu gehen, was nämlich in den anderen Restaurants schon der Fall ist, sondern gerne auch das ein oder andere alkoholische Getränk zu sich zu nehmen. Also quasi wie so eine Art Foodbar in Anführungsstrichen, ohne jetzt eine Bar zu sein, aber du gehst halt in Izakayas, gehst du hin mit deinen Freunden und oder deinen Kollegen und Kollegen natürlich, ne, nach Arbeitsende und hast halt da Spaß. Ne? Und dann wird da hier Sake getrunken und Bier und alle Gerichte, die da serviert werden, die passen auch super quasi zu alkoholischen Getränken. Und sind meistens eher so im fettig, süßen, salzigen Bereich. Deswegen, glaube ich, schmecken die uns immer auch sehr gut. Also mit uns meine ich jetzt eher so aus dem westlichen Bereich, weil normalerweise die Küche Japans doch eher subtil im Würzen ist. Man sagt in Japan immer so, dass die Produkte zum Scheinen kommen. Aber im Grunde genommen ist alles auch so ein bisschen leicht untergewürzt. Ne? Und bei der Izakaya-Küche, da wird dann schon aufgedreht dann.
Was ja auch jeder gerne gegessen hat oder noch isst, ist, ich würde es jetzt mal so ein bisschen als Hype-Produkt aus Japan bezeichnen. Ich hoffe, es kommt aus Japan. Ich habe da keine Fehler.
Oh, jetzt Achtung, ja. Wir sind gespannt.
Sind denn die ganzen Mochi-Eiskugeln?
Ja.
Ist japanisch?
Fragezeichen ja, also Mochi 1. Mochi an sich ist japanisch, ja.
Es kam jetzt so rübergeschwappt in den letzten 3-4 Jahren.
Ja.
Was denkst du, was könnte so der nächste Hype sein, der rüberkommt?
Der nächste Hype. Wir haben es mal, wie gesagt, ausgetestet. Ich habe es gerade vor ein paar Minuten jetzt erzählt mit diesem geschabten Eishaltern. Kakigori ist im Grunde genommen ja kein Granitee, ja, sondern es ist ja eigentlich nur ein Eisblock. Also ein klarer Eisblock, der eingespannt wird in so eine Art Mühle, sage ich jetzt mal, wo das Eis so runtergeschabt wird halt dann. Wie in so einer Art flotten Lotte. Vielleicht kennt es der eine oder andere. Kennst du Flotte Lotte?
Ich habe es zumindest schon mal gehört, ja.
Okay, ja, google mal Flotte Lotte. Das war in den Zeiten vor Standmixern, die auch gleichzeitig erwärmen können, ohne jetzt eine Marke nennen zu wollen. Aber genau, das kommt aus einer Zeit, die uns vielleicht nur noch aus Erzählungen bekannt ist. Nein, aber im Grunde genommen, du reibst halt quasi das Eis auf einer sehr scharfen Klinge. So, und dann entsteht fast wie so eine Art Pulverschnee. Und der wird, und der schmeckt erstmal noch nach herzlich wenig, nämlich nur nach Wasser, aber ist schön kalt. Und der wird dann getoppt mit irgendwelchen Sirupen. Wir hatten da eben so zwei Kakigori-Meister aus Nara, eine Hochburg für Kakigori in Japan. Hosekibako heißt der Laden, den sie machen. Und die voll krass. Also ich meine, in meiner Kindheit war halt Kakigori wirklich so, du hast das geschabte Eis halt dann gehabt in dem Becher und dann kam halt möglichst sehr künstlicher Sirup drüber mit dem Geschmack von Zitrone, Wassermelone, was gab es noch immer klassisch, Erdbeer, genau und so. Und dann war das halt super bunt. Und du hast es halt gegessen, hast dich als Kind gefreut, es war einfach nur süß und hat künstlich geschmeckt so. Ne? Aber halt genau der Geschmack, der so, dieser Retro-Geschmack, sage ich jetzt mal, bevor wir alle angefangen haben, nur noch natürliche Produkte zu verwenden. Und mittlerweile sind es halt extrem aufwendig, komplex aufgebaute Becher quasi. Die musst du dir vorstellen, wie so eine Pyramide irgendwie dann so in so einer kleinen Schälchen halt gebaut werden. Da kommt dann noch Eis dazu und dies und Toppings und alles drum und dran. Ein bisschen so wie heutzutage die Krapfen, die mittlerweile gebacken werden. Weil ich glaube, du suchst verzweifelt in München einen klassischen Krapfen nur mit Aprikosenmarmelade gefüllt. Mittlerweile sind es ja auch Torten, ne, die da verkauft werden in unterschiedlichsten Kreationen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses Prinzip Kakigori, also quasi du hast Basis eben dieses geschabte Eis und baust damit dann quasi Eisbecher sozusagen auf, dass das schon ein cooler Trend werden könnte. Ja, okay. Genau.
Also wer Krapfen sucht, in Ingolstadt haben wir sie noch.
Klassische?
Ja, klassische.
Aber ihr habt auch diese Tortendinger, oder?
Ja,
so von,
ja,
von Tiramisu über Bienenstich über, wahrscheinlich dieses Jahr wird der Dubai-Krapfen wahrscheinlich der große Renner sein.
Gibt's schon.
Klar, warum auch nicht, ne? Ja. Wobei, man muss ja auch sagen, ne, also die Kombination von Pistazie und Schokolade grundsätzlich passt ja auch super, ne? Ich glaube, du hast ja auch eine Rubrik, oder? Wo, ja. Genau, wo so Food-Pairing quasi gemacht wird. Also egal, ob jetzt Banane oder Schokolade oder Schokolade und Pistazie, es passt halt nun mal gut halt dann, ne? Aber ja, war schon krasser Hype, ne, was da mittlerweile drumherum passiert.
Ja, alles wird zu Dubai im Moment, alles. Wäre japanische Mayonnaise auch so ein Ding für einen Hype?
Ist doch schon, oder?
Habe ich davor noch nie gehört. Muss mir auch aufklären, was es damit aussieht.
Was heißt davor?
Vor meiner Recherche.
Okay, wirklich?
Ja, also, ist echt bei mir jetzt untergegangen, ja.
Okay, das ist schade daran. Müssen wir was ändern, ja. Also in der Tat ist japanische Mayonnaise etwas da. Also ich bin jetzt ja 41 und ich sage jetzt mal so richtig bewusst irgendwie ab 4 oder 5, 6 irgendwie bekommst du ja mit, was so um dich herum passiert. Und da war das damals schon so, dass wir halt diese japanische Mayonnaise halt immer im Koffer halt mitgenommen haben halt so, ne? Das ist halt, ja, wie soll ich sagen, vielleicht jetzt hier in Bayern kann man das gut vergleichen mit einem guten, leckeren, süßen Senf. So, ne? Vom Prinzip her, klar, Senfkörner gibt es irgendwie überall, aber da macht es halt dann doch irgendwie die Würze halt dann aus. Und diese Mayonnaise, ich finde, die schmeckt halt nicht so fettig, obwohl natürlich wahnsinnig viel Fett ja auch drin ist. Und die hat auch so ein gewisses Säure-Süße-Spiel, was halt so bei dieser klassischen Mayo halt, was du so in Deutschland halt klassisch kaufen kannst, halt irgendwie nicht hast. Und ja. Also ich tue das leider viel zu oft über viele Dinge, wo es eigentlich gar nicht Sinn macht, ja.
Kann man sie auch selber herstellen? Natürlich. Nein?
Nein, das machst du nicht selber. Das ist, nein, das muss schon aus dieser Plastikflasche da rausgedrückt werden. Ja, nee, das, also man kann eine Mayo selber herstellen, natürlich, Logo, ne? So, aber den Geschmack, das ist schon echt schwer, das irgendwie, glaube ich, so hinzubekommen. Ich habe es auch ehrlich gesagt noch nie versucht. Aber es wäre mal vielleicht eine witzige Challenge, zu sagen, wie nah kommst du an das Original aus Japan eben auch ran, ja.
Ich habe noch eine andere Challenge für dich dabei.
Ja, bin mal gespannt, ja. Ich hoffe, es passt Mayo dazu.
Also wir haben ja immer diese Instagram-Challenge.
Ja.
Die kriegst du später, aber ich habe tatsächlich heute noch eine Podcast-Challenge dabei. Hab mich nicht losgelassen bei der Konzeptionierung von der Folge.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Aber da passt, glaube ich, keine Mayo dazu. Schauen wir es uns später mal an.
Ja.
Du warst ja selber auch 3 Monate in Japan, beziehungsweise in Tokio.
Ja.
War es für dich nochmal wichtig, so richtig in die Tiefe einzusteigen in der japanischen Küche?
Definitiv. Also natürlich erstmal sehr gut recherchiert, weil viele schreiben auch so, ja, und nach Stationen in Japan und Co. Und ich sag halt immer dazu, hey Leute, ich war da nicht so lange, ne? Also ich war zweimal im Jahr immer in Japan bei meinen Großeltern, aber halt privater Natur. Und das war für mich so, dass ich auch gesagt habe, okay, bevor ich jetzt quasi damals 2013 im April Küchenchef werde im Wernighof, das war dann so diese erste Küchenchefstelle hier in München, möchte ich gerne nochmal hinter die Kulissen von japanischen Restaurants blicken, um auch zu verstehen, wie die da so arbeiten, was wie der Tagesablauf so ausschaut, eben nicht immer nur von der Sicht aus des Gastes abends zu kommen, wenn alles schon fertig ist und alles fein und alles super, sondern halt so, okay, wie arbeiten die eigentlich halt so? Ja, wie fühlt sich jetzt so ein Tag an, in dem jetzt nicht irgendwie klassisch Jus und Soßen gekocht werden, sondern wo es eigentlich mehr um Fische vorbereiten, um Dashi kochen geht. Und das habe ich eben dann gemacht. Das war höchst spannend und ich habe mir nicht so viel erwartet, wie dann zum Schluss bei rauskam, weil es gibt da zum Beispiel so eins meiner Lieblingsrestaurants, wenn ich immer so nach Tipps für Tokio gefragt werde, das ist eine meiner Lieblingsfragen, ne, kann ich jetzt schon mal hier sagen, ne, weil du kannst dir halt vorstellen, so über 16.000 Restaurants in Tokio und das wäre so ein bisschen so, wie wenn du sagen würdest, ja du, ich flieg nächstes Jahr irgendwie nach Deutschland, wo soll ich in Essen gehen? So, ne, ist ja auch nicht, was du halt vorher vorschlagen sollst, aber eins meiner Lieblingsrestaurants, Ishikawa, klassische japanische Küche, also so Richtung Kaiseki. Und dort habe ich eben angefragt gehabt, aufgrund dessen, dass ich da öfters auch in der Vergangenheit halt essen war. Und dann haben die mich da eben mit offenen Armen eingeladen. Und Ishikawa selber war halt super transparent. Also der hat sich jeden Abend mit mir noch hingesetzt. Wir haben da eine Stunde gequatscht. Der hat mir seine Ideen, Philosophien auch erklärt und so. Also war echt Wahnsinn, welche Zeit er sich da auch genommen hat, sich mit mir da eben hinzusetzen und über die kulinarische Welt irgendwie zu philosophieren. Ja, und das hat mich dann auch nochmal, wie soll ich sagen, bestärkt beziehungsweise gezeigt, mit welcher Sorgfalt man eigentlich auch, ne, in der Küche gerade auch im Thema Fisch halt dann auch arbeiten kann, weil ansonsten ist es ja schon sehr von Effizienz ja immer auch geprägt, möglichst schnell viel Fische zu filetieren und Co. Und da war das halt ganz anders. Da wird da jeder Fisch irgendwie fünfmal nochmal irgendwie behandelt, bevor überhaupt der erste Schnitt gemacht wird. Und diese Sorgfalt, dieser Respekt eben dann vor dem Produkt, das war schon super halt auch zu sehen dann. Ja.
Wie geht's in den japanischen Küchen zu, also innerhalb vom Team? Ich denke jetzt zurück an meine Folge mit Julia Komp, die ja auch auf Weltreise war und die erzählt hat, sie war in Japan und der eine Koch, sag jetzt mal, der hat sich über Tage und Wochen demütigen lassen und sie hat ihn gefragt, warum das so ist und er hat gesagt, ja, hier gibt's das Beste, das und das, also ich weiß es jetzt nicht mehr und deswegen nimmt er das in Kauf. Ja. Überall so oder tatsächlich Einzelfall?
Also ich kann ja nur sagen, wo ich halt letztendlich dann war also in den Küchen, das waren drei Küchen, einmal Sushi Ito, dann eben Kagurasaka Ishikawa und den dritten, da habe ich den Namen vergessen, das war so spontan nochmal so eine eher halb europäisch, halb japanische Küche gewesen, aber auch ohne Stern und Co. Das kam irgendwie durch Zufall, dass irgendwie ein Bekannter von uns dann hat gemeint, hey, da gibt's noch irgendwie einen Laden, da gehe ich immer gerne essen und so. Und dann war ich halt dann dort noch irgendwie und da war's jetzt gar nicht so, wie soll ich sagen, so militärisch, hierarchisch, wenn du jetzt das gerade so ansprichst halt, so mit Demütigung und so, das gar nicht, aber es war... Also Ishikawa war schon ein krasses Programm, da wurde halt, sag ich mal, um 9 in der Früh, was sich jetzt nicht lange anhört, aber ich erkläre gleich, warum sich das dann doch irgendwie krass anfühlt, angefangen, Dinge halt dann vorzubereiten, und das war dann schon interessant, ne, so die einen fangen eben an, die Dashi anzusetzen, die anderen und viel mehr Köchinnen und da waren es glaube ich nur Köche, ich glaube eine Köchin war auch da oder so, aber die haben sich halt viel mehr mit Fisch befasst. Also bei uns in so einer klassischen Küche hast du ja quasi den oder die Poissonier, ne? Also halt den oder die Fischkochköchin. Du hast dann vielleicht maximal irgendwie, also wenn's ein gut aufgestelltes Team ist, hast du vielleicht zwei in der Küche, die sich mit Fisch befassen. Und dort waren es halt irgendwie 5 von 9 Köchen, die nur Fisch vorbereitet haben. Und das war halt wirklich, dann ging es ab wie im Fischladen so ungefähr. Aber sehr, sehr exakt, sehr genau, sehr präzise. Dieses Wiederholende war halt ein Thema. Und da war es halt schon, also Arbeitspensum war schon heavy, weil dieses Restaurant nimmt halt auch viele Gäste nochmal an, die nach Kabuki, das ist so das japanische Theater, sage ich jetzt mal, so das japanische, ja, weiß nicht, Kabarett ist der falsche Ausdruck, ganz schwer zu erklären, aber es ist halt so Schauspiel, Musik, quasi wie so ein Theater, sagen wir mal Theater halt einfach, ne, und so nach dem Theater halt nochmal Gäste anzunehmen, da kamen halt dann gestern noch irgendwie nachts um um 11 nochmal zum Essen. Und die haben 3 Sterne. Also, ne? Also nur mal so vom Feeling her, wie das war, von der Atmosphäre. Und dann saßen die halt noch bis um 1, teilweise 1:30 nachts. So, ne? Und in der Küche warst du halt irgendwie fertig um 3 oder so. Ne? Und dann, wie gesagt, geht es am nächsten Tag um 9 schon wieder los. Ne? Also dann bekommt das Thema 9 Uhr in der Früh schon mal eine ganz andere Facette. Aber was in Japan der grundlegende Unterschied ist, man spricht auch von Takumi, also der Handwerkskunst, und es ist wirklich dieses disziplinierte Wiederholen von Tätigkeiten. Immer wieder das Gleiche. Deswegen gibt es ja auch diese Restaurants, die halt zum Beispiel nur Aal grillen. Oder einer der berühmtesten Sushi-Köche der Welt, würde ich jetzt mal sagen, ist Jiro Ono von Sushi Jiro, der jetzt mittlerweile schon über 90 ist und der, über den es auch so die ein oder andere Dokumentation ja auch gibt, was man sich anschauen kann, was ganz cool ist. Und der sagt halt auch, der ist quasi immer noch auf der Suche nach dem perfekten Sushi. Und der macht den ganzen Tag, hat der sein Leben lang nichts anderes gemacht, als Reis zu kochen, Fisch zu filetieren, Fisch zu schneiden und das zusammenzufügen. Da würdest du ja normalerweise sagen, hey, ganz ehrlich, irgendwann wird es ja langweilig halt so, ne? Aber genau in dieser Wiederholung der Tätigkeiten immer wieder nochmal einen Ticken vielleicht besser zu sein, wie man es gestern gemacht hat, und sich Gedanken darüber zu machen, wie man es vielleicht morgen noch besser machen könnte, darin liegt eigentlich die Faszination. Und diese Arbeitsweise, die habe ich halt so schon deutlich gespürt dann, ja. Aber ansonsten, also jenseits von dem, war das eigentlich ein lustiges Miteinander, also, ja.
Einzelfall dann bei ihr damals.
Ja, ich glaube so diese, ja, ich sag mal, auch da wiederum so diese Vielfalt halt, wie, welche Stimmung in welcher Küche, in welchem Restaurant halt dann vorhanden ist, ist ja auch gut vergleichbar mit allen Bereichen der Gesellschaft halt dann. Ne? Ich glaube, es gibt zum Beispiel OP-Säle, in denen fliegen die Fetzen hinter den Kulissen, und dann gibt es wieder OP-Säle, wo die Ärzte und Ärzte und alle drumherum, das ganze Team halt super ruhig irgendwie arbeiten und harmonisch halt arbeiten. Nur als Beispiel jetzt mal, ne? Oder guckst du auf den Fußballplatz, ne? Bei den einen, die bekommen halt einen Herzinfarkt, wenn sie am Spielfeld dran stehen und das Team coachen, und die anderen, die laufen halt eher so konzentriert, entspannt halt durch. Also, ja.
Jetzt hast du gerade Sushi angesprochen. Ich nehme es jetzt doch noch mal kurz mit rein, bevor wir dann einen Schwenk machen.
Ja, ich sehe schon, Sushi beschäftigt mich. Ne?
Ja, ist ja auch ein Thema, das viele mittlerweile auch versuchen, daheim nachzubauen. Mhm. Auf was muss man achten? Und wie funktioniert ein gutes
hier
zu Hause?
Genau. Das Wichtigste ist der Reis. Also wenn du einen guten Reis hast, und damit steht und fällt das Ganze eigentlich, dann hast du mehr wie 50% eigentlich schon gewonnen. Weil das, was du dann drauf gibst, und da sagen wir jetzt mal, bleiben wir jetzt nicht ganz so klassisch intolerant, so, nee, das muss so und so sein, sondern wie gesagt, ob das jetzt eine reife Avocado, eine Gurke ist oder wie auch immer, ist ja auch schon lecker, dann hast du da eigentlich schon ein sehr gutes Produkt auch für daheim. Aber dieses Reiskochen, und da, wie soll ich sagen, reagiere ich halt schon auch echt allergisch drauf halt, ne? Weil wenn der Reis halt zu matschig, zu barzig ist, ist es nicht cool. Wenn er irgendwie noch so einen Kern hat, ne, so aller, man möge es mir jetzt hier verzeihen, aber so aller halt klassisches Risotto, so einen leichten Biss noch irgendwie hat, dann ist es auch nicht richtig. Da kommt es halt viel darauf an, halt dann, wie du den Reis eigentlich behandelst. Deswegen das A und O ist wirklich der Reis. Also ordentlich waschen, bis das Wasser klar ist, solche Dinge. Dann mit der richtigen Wassermenge kochen, ne? So circa, also ich mache zu Hause zum Beispiel immer so eine Tasse Reis und dann so, andersrum, es geht besser so, quasi 3 Tassen Reis und 3,5 Tassen Wasser. So ungefähr. Und dann ist es eigentlich perfekt. Und ich gare den halt im Ofen zum Beispiel, wenn du jetzt keinen Reiskocher hast. Und wenn der Reis halt dann perfekt abgeschmeckt ist, auch wieder wichtig, da darf ruhig echt gut Geschmack halt auch ran. Reisessig, Zucker und Salz. Den Anteil Zucker nicht unterschätzen. Japanische Küche ist doch oft auch echt süß. dann kann eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel schief gehen. Und was du halt in Japan zu Hause eigentlich mehr machst, ist Temaki. Maki heißt ja Rollen und Te ist die Hand, also handgerollt, wortwörtlich übersetzt. Das kannst du dir so ein bisschen so vorstellen wie so eine Taco-Party zu Hause. Im Sinne von, du hast die Nori-Blätter auf dem Tisch, dann stellst du den angemachten, gesäuerten, fertigen Reis ebenfalls hin und die unterschiedlichen Zutaten, die du halt noch irgendwie einrollen wollen würdest, ob jetzt Fisch oder Gemüse oder whatever. So, und dann nimmt sich jeder halt die Nori-Blätter, tut sich ein bisschen Reis drauf, ein bisschen so wie so auch mexikanische Fajita und Co. Und rollt sich das quasi so selber in der Hand einfach zusammen. Ne? Und du hast halt keine perfekte Rolle natürlich, aber braucht es ja auch gar nicht, weil du machst dann eher so kleinere, quadratische, handgroße Nori-Blätter und dann gibst du den Reis darauf, eben dann Fisch zum Beispiel und isst es dann so. Und das ist halt eine super entspannte Sache. Also die wenigsten stellen sich jetzt da irgendwie zu Hause halt dann dahin und fangen an, erstmal alles vorzurollen und Co. Und das ist ja auch gar nicht so cool eigentlich, weil das Schöne ist ja eigentlich auch, wenn du gerade jetzt mit Nori, also mit dem getrockneten Seetang eben auch arbeitest, wenn das außen noch so knusprig ist, weil der Reis gerade erst auf das Nori-Blatt gekommen ist und innen eben dann so der lauwarme Reis mit dem Fisch und Co., das macht's eigentlich aus. Wenn du das zu lange vorbereitest, dann ist es auch nicht mehr geil. So, ne? Nori-Blätter rösten ist auch noch so ein Tipp. Wir haben daheim zum Beispiel immer so eine Kerze auf dem Tisch stehen gehabt und nach wie vor natürlich, aber halt damals so als Kind, ne, haben meine Eltern immer so eine Kerze auf den Tisch gestellt und wir haben quasi am Tisch über dem Kerzenfeuer so das Nori-Blatt so ein bisschen so hin und her gewedelt. Man muss halt aufpassen, weil das kann auch super schnell verbrennen. Durch dieses kurze Anrösten vom Nori-Blatt hast du auch gleich wieder eine ganz andere Aromatik halt dann. Genau.
Also passt daheim auf, nicht, dass ihr euch die Bude abfackelt.
Es geht schnell, ja.
Nämlich deine Cheffrage heute. Finde ich sehr spannend tatsächlich. Wie du wahrscheinlich im Intro rausgehört hast, sind jetzt gerade 2-Sterne-Wochen. Deswegen ja. Kommt sie natürlich auch bei den 2-Sterne-Koch vom Dominik Paul aus dem Opus 5. Ihr kennt euch?
Es kann sein, dass wir uns schon über den Weg gelaufen sind. Aber jetzt nicht so kennen im Sinne von, wir haben jetzt irgendwie, dass wir uns ja irgendwie einmal der Woche per WhatsApp schreiben oder so. Das jetzt nicht. Aber klar, also da auch wieder halt, ne, natürlich kennt man sich irgendwie so in der Szene natürlich. Logo, ne?
Also du aber weißt, halt, wer er ist.
Ja, aber kennen und kennen ist, finde ich, auch nochmal ein Unterschied halt, ne? Ja.
Genau, er hat mir eine Frage mitgegeben und ich würde einfach sagen, wir hören mal rein.
Ja, bin gespannt.
Meine Frage wäre, was müsste sich in der Gastronomie verändern oder müssten wir uns verändern für die neue Generation, die in den nächsten Jahren auf uns zukommt? Denn man hört ja schon immer einiges in den Nachrichten und man bekommt es ja schon selber mit, wie weit und in welche Richtung wird sich die Generation, die kommende, vielleicht auch nach der Generation Z schon, verändern? Und was müssen wir dafür tun?
Okay, sehr spannende Frage natürlich. Also ist natürlich eine Frage, die sag ich mal, auch eine einstündige Antwort hervorrufen kann. Ich würde mal sagen, ich beleuchte das jetzt mal von unterschiedlichen Seiten. Also zum einen natürlich, was wir selber in der Hand haben. Also wie wir eigentlich auch Restaurants in Zukunft gestalten und welchen Ort wir eigentlich auch schaffen. Ich glaube, da ist schon wahnsinnig viel passiert, dass nicht nur an den Gast, sondern auch an die Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter auch gedacht wird. Thema natürlich Arbeitszeiten und Co. ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, dass da auch schon viel passiert ist und wir immer noch daran arbeiten. Und ich glaube, wir deutlich weiter sind, als es vielleicht in der einen oder anderen öffentlichen Diskussion immer auch dann dargestellt wird. Also ich glaube, da hat sich schon viel verändert, aber da sind wir auch weiterhin natürlich auch dran. Also, dass wir einfach auch Spaß haben bei der Arbeit halt so, ne? Hinter den Kulissen. Dann glaube ich schon auch, dass Gastronomie in Zukunft sich auch immer so diesen Purpose, also quasi so diese Daseinsberechtigung, sich auch gut überlegen muss. Und auch mal das Ganze eher so aus der wirtschaftlichen Seite her auch zu betrachten, im Sinne von, welches Angebot gibt's eigentlich schon bereits im Umfeld, wo ich dann vielleicht mein Ding quasi machen möchte. welche potenzielle Nachfrage ist vorhanden, weil ich glaube, darüber machen wir uns insgesamt vielleicht nicht immer ganz so viel Gedanken. Gerade hier in München natürlich auch, haben wir jetzt einige Fine-Dining-Restaurants natürlich ja auch da muss man sich schon immer auch natürlich gut dann überlegen, wenn ich jetzt in diesen Markt einsteige, kann ich damit jetzt wirklich auch noch so Erfolg haben, weil vielleicht schon bereits ein Überangebot vorhanden ist. Das heißt auch die Differenzierung natürlich auch, was das Angebot betrifft, gewisse individuelle Konzepte eben auch an den Tag zu legen. Was es definitiv auch braucht, ist, der Rückhalt in der Gesellschaft. Also ich sage es immer so schön, so wir müssen uns halt die Frage stellen, ne, als zum Beispiel als Land Deutschland, wie viel ist uns Kulinarik auch wert und wie schätzen wir das auch wert? Denn was ich aktuell immer wieder seit 2-3 Jahren irgendwie beobachte, ist so diese extreme, sehr emotionale Diskussion über die Preisfindung in der Gastronomie. Und da finde ich, sollten wir etwas realistischer auch herangehen, weil ich glaube, dieses Bewusstsein dafür, dass es eben einen Preis gibt für ein entsprechendes Produkt, sollte uns schon irgendwie auch bewusst werden. Denn auf der einen Seite, wie gesagt, diskutieren wir über Arbeitsbedingungen und über sage ich jetzt mal, auch die Situation für Restaurants. Und auf der anderen Seite prangern wir es aber auch an, wenn ein angemessener Preis entsprechender Leistungen auch in Restaurants verlangt wird. Also da müsste sich im Bewusstsein auch etwas ändern, dass man sagt, okay, nein, das ist es uns auch wert. Und das kann jeder für sich selber halt letztendlich dann entscheiden. Politische Rahmenbedingungen, wir zeichnen ja heute am Samstag, dem 22. Februar, ich weiß nicht, darf man das sagen hier bei dir in der Folge?
Darfst du sagen?
Ja, genau, okay. Also heute ist der 22. Februar, Samstag, morgen stehen ja große, Entscheidungen oder Weichenstellungen jetzt erstmal ja an für unser Land und auch da natürlich auch wieder die Rahmenbedingungen auch zu schaffen, politischer Art, ist auch wahnsinnig wichtig, denn Der Dominik hat es ja gerade angesprochen mit Generation Z oder wie
danach
sagt man,
kommt Alpha.
Wie heißt denn die?
Also nach Generation Z kommt Generation Alpha.
Wer bestimmt denn das eigentlich, wie das Zeug heißt?
Er geht tatsächlich alle 15 Jahre, eigentlich total idiotisch, weil es gab ja Babyboomer, dann XYZ, dann ist natürlich das Alphabet vorbei und jetzt geht's mit Alpha Beta weiter. Seit 1.1. kommen übrigens die Beta-Kinder auf die Welt.
Also ich habe mich mit dem Thema noch nie so wirklich befasst. Ich habe mich immer nur gefragt, so wer legt denn das eigentlich fest, ne? So wie diese ganzen Generationen halt heißen. Aber es wird immer so ein bisschen nur ja gesagt, so ja, diese Generation, die hat irgendwie nicht so den entsprechenden Drive und die sind alle irgendwie so auf Work-Life-Harmony, Work-Life-Balance und Co. 3 Tage arbeiten ist eigentlich auch schon zu viel. Also ich überspitze das Ganze natürlich jetzt gerade, ne? Bitte nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, Flexibilität ist ein ganz, ganz großes Ding. Und was wir zum Beispiel jetzt von den Arbeitsbedingungen auch da wieder, also halt quasi diesen ganzen arbeitsrechtlichen Rahmen, in dem wir uns quasi bewegen dürfen, nicht haben, ist die Flexibilität. Wir reden da irgendwie viel zu selten drüber, zu sagen, naja, wenn ich jetzt halt in Deutschland zum Beispiel arbeite und ich habe irgendwie Lust drauf, nur 3 Tage zu arbeiten und 4 Tage in der Woche frei zu machen, aber an den 3 Tagen arbeite ich die gleiche Stundenanzahl wie jemand, der 5 Tage in der Woche arbeitet, dann darf ich das schon mal rein arbeitsrechtlich gar nicht. Da bin ich schon bereits in der roten Zone. Und diese Anpassung auch an mittlerweile irgendwie so ganz andere Lebensbedingungen und eben genau diese Flexibilität eben auch zu haben, sowas können wir aktuell noch gar nicht ausschöpfen. Natürlich ein anderes Thema, wie besteuern wir halt dann Gastronomie, aber das ist natürlich dann auch wieder sehr eng geknüpft eben dann an die Preisfindung und Co. Also das glaube ich, muss man auch immer wieder sagen halt so, wenn du in einem Restaurant isst, kannst du schon mal deine 19% von dem eigentlichen Verkaufspreis ja abziehen, der rein für die Steuer halt drauf geht. Und das ist schon echt viel halt so. Ne? Auf der anderen Seite haben wir andere europäische Länder, wo es vielleicht noch höher ist, aber wo trotzdem die Gastronomie irgendwie funktioniert. Also von daher, ich würde es nicht zu sehr daran irgendwie festmachen, aber insgesamt wie gesagt, wichtigste Frage an uns eigentlich als Gesellschaft, wie viel ist uns Kulinarik denn wert? Weil wir haben großartige Möglichkeiten, Gastronomie zu genießen. Ab und zu schätzen wir das gar nicht so sehr wert, was eigentlich für ein Füllhorn an toller Gastronomie wir hier in Deutschland zum Beispiel geboten bekommen.
Ich lasse das mal so stehen. Ich glaube, wir können tatsächlich auch über das Thema alleine eine Stunde reden.
Ja, also ne, wenn ich jetzt mal nicht heute wieder arbeiten müsste, weil wir heute Abend geöffnet haben, dann können wir auch noch weiter quatschen. Ne?
Jetzt gibt es aber ein Gericht und dann kommen wir nämlich auch zu dieser Challenge, deswegen muss ich es heute noch mit reinnehmen. Ich habe es vorher auch angeteasert. Ja. Es gibt ein Gericht, das sich ja durch einen Podcast, egal wo und wie, in Instagram bei mir immer durchzieht.
Aha.
Und ich tatsächlich auch egal, wo ich bin. Das ist der Kaiserschmarrn.
Ah.
Gäbe es auch hier eine Möglichkeit, diesen japanisch zu interpretieren?
Japanische Interpretation von Kaiserschmarrn. Ja, zum einen, was mir, also ich sage es mal ganz spontan mal schnell so, ne? Wenn du mir jetzt sagst, hier japanischer Kaiserschmarrn, alles klar. Ich würde anstatt jetzt nur Mehl zu verwenden, da kann man natürlich jetzt auch, ne, voll in die Tiefe einsteigen, ne? So aller hier, welches Mehl und so, aber jetzt wir sind zu Hause jetzt, da habe ich jetzt nicht irgendwie hier 80 Mehlsorten, die romantisch bei Mondlicht irgendwie gemahlen worden sind, sondern halt so dieses klassische 405er. Man möge es mir verzeihen, wenn jetzt da vielleicht der ein oder andere aufschreit und sagt, nee, bei mir muss ja das und das Mehl reinkommen. So, aber ich würde ein bisschen Kinako mit untermischen. Das ist geröstetes Sojabohnenpulver. Ist ganz spannend, weil das schmeckt, wenn du das so pur probierst, so ein bisschen wie Erdnuss eigentlich. Aber ist geröstete Sojabohne gemahlen zu einem Mehl. Das würde ich schon mal so verschneiden quasi. Was können wir reingeben? Also ich finde ja die Kombination aus Karamell und Miso immer auch super spannend. Das heißt, wenn wir so ein bisschen so süße Miso-Paste, so karamellisierte Miso-Paste, entweder in den Teig drunter rühren oder eben auch dazu zu servieren, fände ich das auch super spannend. Dann fällt mir jetzt gerade auch ein, was man gerne auch dazu serviert, natürlich so Art in Richtung Zwetschgenröster und Co. Da könnten wir noch etwas mit entweder Pflaumenwein, also Umeshu, japanischen Pflaumenwein, das Ganze machen, oder mit der eingelegten japanischen Salzpflaume, Umeboshi. So eine ganz leichte, salzige, säuerliche Note auch in diesen Zwetschgenröster mit dazu zu bekommen. Ich versuche gerade die ganze Zeit zu überlegen, was man anstatt den klassischen Rosinen oder den Mandeln irgendwie nehmen könnte, aber da würde ich vielleicht dann schon irgendwie ganz klassisch bleiben. Wir könnten, das wäre vielleicht ganz spannend, anstatt jetzt nur Milch zum Beispiel zu nehmen, man könnte es rein theoretisch gesehen auch mit Sojamilch machen. Das hat jetzt aber nicht so wahnsinnig viel mit Japan zu tun, aber wir könnten ein bisschen Seidentofu reinmixen in den Teig vom Kaiserschmarrn. Und bevor jetzt noch mehr Österreicherinnen und Österreicher sich jetzt gerade von der Brücke stürzen, weil sie sagen, der Typ hat keine Ahnung von Kaiserschmarrn, belassen wir es jetzt mal dabei.
Ja, es verfolgt uns immer wieder. Und wenn du Lust hast, ich würde es dir gerne als Challenge da lassen.
Was heißt es jetzt dann als Challenge?
Ich würde es ja vielleicht, magst du es mal ausprobieren? Jetzt nicht heute, sondern
okay,
im Laufe.
Okay,
vielleicht
okay.
Bis zu dem Tag, wo die Folge rauskommt.
Du, weißt du, was echt spannend ist? Ich schreibe ja immer auch Rezepte einmal pro Monat fürs SZ-Magazin, also für die Süddeutsche Zeitung hier in München. Und das machen wir. Also in nicht der nächsten Ausgabe, weil die sind immer schon vorproduziert natürlich dann, aber in den nächsten Monaten, ich kann es nicht genau versprechen, in welcher Ausgabe genau, wird ein Kaiserschmarrn inspiriert vom Flying Schlemmer vorkommen, wo das Ganze japanisch interpretiert wird.
Und wenn der Aufschrei kommt, leitet sie alle durch.
Ja, das ist schon immer so eine Geschichte, ne? Gerade Japaner auch reagieren ja auch sehr sensibel, wenn traditionelle, klassische Gerichte halt verändert werden. Ich glaube, in Bayern haben wir auch sowas. Der Schweinsbraten muss so sein, die Knödel müssen so gedreht werden. Und das finde ich auch schön, wenn so eine Art von, ich sag mal, emotionaler Enthusiasmus da irgendwie mitschwingt und man auch stolz ist darauf, wie es halt dann gemacht wird. Und ich finde es grandios, wenn Menschen mit größter Leidenschaft eben davon reden, zu sagen, nein, das muss so sein, weil das wurde schon immer so gemacht. Das finde ich wahnsinnig schön, also von daher, ja.
Ja, und es lebt ab und zu lebt die Fusion. Vielleicht entsteht was komplett mega geniales.
Definitiv, ja.
Nächste Dubai-Schokolade.
Dubai-Kaiserschmarrn, oh mein Gott. Halleluja.
Mach mal lieber Tokio.
Aber lustigerweise auch, vor über 20 Jahren war das mal in der Schule. Da hatten wir auch einen halb Österreicher, halb Deutschen bei uns in der Klasse. Und dann haben wir uns auch so ein bisschen so immer so kokettiert, so mit dem Thema halt dann Österreich. Man muss ja auch dazu sagen, meine Mutter ist ja eigentlich in der Steiermark geboren, in der Südsteiermark, in der Nähe von Leoben. Und eigentlich ganz witzig. Von daher, vielleicht fließt da auch so ein bisschen mini-steirisches Blut durch meine Adern. Aber meine Oma oder meine Großeltern, die in Künzelsau gelebt haben, in der Nähe von Schwäbisch Hall, die haben auch wahnsinnig gerne halt Österreichisch so gekocht. Deswegen meine Oma, die war, so wie jeder Koch oder Köchin meistens so erzählt, eine grandiose Köchin. Ja, in der Erinnerung wird das immer gerne romantisiert. Die hat natürlich auch Maggi und Fondo und sonstiges halt dann da stehen gehabt. Aber das war schon immer super lecker. Und die konnte auch einen tollen Kaiserschmarrn machen. Und da habe ich halt damals auch gesagt, so hey, hier, Michael heißt er, ich mache einen besseren Kaiserschmarrn wie du. Und dann haben wir dann so, das war irgendwie so, weiß ich nicht, in der 9. oder 8. Klasse halt so. Und dann haben wir halt dann so ein paar Mitschülerinnen und Mitschüler eingeladen und dann gab es die große Kaiserschmarrn-Challenge. Wer macht den besseren Kaiserschmarrn dann, ja?
Wie kriege ich den Schmeck jetzt wieder hin? Zum Tata? Egal, wir machen ihn hart.
Egal.
Du hast dein neuestem unten die Bar-Tata. Mhm. Was erwartet mich, wenn ich die besuche?
Ja, bei der Bar Tatar haben wir eigentlich so eine Art Konzeptschärfung gemacht, weil uns Tatar eigentlich von Anfang an immer schon begleitet hat. Und ich glaube, es auch so ein Gericht ist, was du auf vielen Karten der Restaurants dieser Welt immer findest. Wenige Restaurants, da wieder auch diese japanische Philosophie, konzentrieren sich aber dann quasi richtig auf dieses eine Gericht. Wir konzentrieren uns jetzt nicht nur auf das klassische Rinder-Tatar, aber wir haben aktuell zum Beispiel 8 Tatar-Variationen. Davon sind 2 vegetarisch, 3 mit Fisch und 3 mit Fleisch. Und das Ganze wird flankiert von etlichen kreativen warmen und kalten Gerichten, die du als Vorspeise nehmen kannst, die du dazu nehmen kannst, mitten auf dem Tisch für alle zum Sharing, einzeln ein Ort, an dem du, wenn wir offen haben, von Dienstag bis Samstag, jederzeit kommen kannst, egal ob spontan auf eben ein schnelles Tatar mit einem Gläschen Wein, Wasser, Bier, was auch immer, bis hin eben dann zum ausgiebigen Abend alleine oder mit vielen Freunden und Bekannten oder wie auch immer einen spaßigen Abend zu erleben. Und genau, wir haben eine relativ ausgeprägte Bar auch, deswegen auch kommt es halt auch vor in dem Namen, wo wir 2 hervorragende Barkeeper auch haben, die super kreative Drinks auch machen, jenseits vom klassischen Gin Tonic. Negroni im Holzfass gereift und solche Dinge, also die machen da echt coole Geschichten und das wird dich erwarten, wenn du bei uns zu Gast bist.
Tatar ist ja auch so ein Thema, da gibt es ja unterschiedlichste Philosophien und jeder denkt, dass er seinen Senf dazugeben kann.
Ja, also Senf ist ein wichtiges Stichwort, es darf nicht fehlen. Ich finde, Tatar, die Magie besteht eigentlich darin, Geschmack den Produkten zu verleihen es halt ordentlich zu würzen, und das finde ich eigentlich am allerwichtigsten, weil ich sag mal, der Grat zwischen ist es Hackfleisch oder ist es doch Tatar, ist halt doch sehr schmal halt, ne? Weil ich bin halt doch eher so auf der würzigeren Seite halt dann da, und ich finde es immer schön, wenn halt ein Tatar einfach gut abgeschmeckt ist und wenn man da auch diese geschmackliche Präzision einfach auch am Gaumen halt dann merkt, und so diese erste Gabel von so einem Tatar ist halt sofort, du weißt halt, okay, es ist jetzt super austariert eben, ne? Nicht zu viel Senf, nicht zu wenig, eine kleine Schärfe, ein bisschen auch eine leichte Süße, eine Herzhaftigkeit, eine Tiefe im Geschmack, solche Dinge. Also wir reiben zum Beispiel halt Parmesan und unser Rindertatar mit drunter in einem Bereich so, dass du es nicht direkt jetzt plakativ halt dann schmeckst, wie der geriebene Parmesan über eine Pasta, aber es macht das Ganze halt tiefer vom Geschmack her, halt so Umami, wie du halt in Japan sagen würdest, und das sind halt so Kleinigkeiten, die es halt dann ausmachen halt dann. Ja.
Und damit sind wir bei der letzten Frage angelangt. Die hat mich tatsächlich auch bei der Recherche total verwundert. Mhm. Du hast mal gesagt, das unterschätzteste Küchenutensil ist das Schneidebrett.
für mich ist es halt so, also wenn wir jetzt mal so eine Küche halt uns jetzt betrachten, ne? Und jetzt gerade zum Beispiel ist halt niemand gerade in der Küche von unserem Team und dann siehst du halt die Arbeitsfläche, stell dir auch zu Hause halt dann vor, du hast deine Arbeitsplatte, da ist erstmal nichts. Wir definieren eigentlich erstmal so unser, das hört sich jetzt super krass philosophisch an, so, ne? Aber quasi unser Sein in der Küche definieren wir erstmal durch, wir legen da ein Brett hin. Das ist so diese erste Handlung eigentlich auch. Und ich finde das wahnsinnig schön auch, weil du sehr viel Emotionalität auch irgendwie in dieses Thema halt reinbringen kannst. In dem Augenblick, wo ich ein Brett irgendwo auf meine Arbeitsfläche lege, sage ich quasi so, ich bin jetzt hier und jetzt fange ich an. Das ist so die Initialzündung eigentlich jedes Kochens. Wenn du kein Brett hast, hilft dir das beste Messer auch nichts. Außer du schneidest in der Luft. Also bei einem kleinen Turnier-Office-Messer geht es, aber alle anderen, also du kannst ein 2.000-Euro-Messer haben, wenn du kein Brett hast, Game Over. So. Zudem, wenn das Brett keine glatte Oberfläche hat, dann kann das Messer auch noch so gut sein. Vielleicht kennst du das so von Kräuterschneiden und so, ne? Also entweder hast du beim Schleifen vom Messer irgendwie so eine Kuhle irgendwie reingeschliffen ins Messer, dass diese Schneide nicht mehr perfekt glatt aufliegt. Oder aber das Brett ist halt Berg- und Talfahrt. So, dann ist halt auch schwierig. Dann unterschätzt auch, weil das Aroma von Brettern sich stark auch auf natürlich den Geschmack auch überträgt. Also ich sag mal, die klassische Knoblauchzehe, die du auf dem Brett schneidest und danach schneidest du ein Obst. Schwierig. So. Das heißt, da auch wieder halt dann Sorgfalt mit dem Brett. Ja, für mich ist es eigentlich wirklich so, gerade auch wenn ich zu Hause koche, da geht es ja auch wirklich um eine Wohlfühlatmosphäre. Und desto schöner eigentlich auch ein Brett ist, desto schöner ist das Kocherlebnis. Und deswegen Augen auf beim Bretterkauf.
So, und falls eine Bretterfirma zuhört, ihr könnt euch bei mir melden.
Ja, entweder bei dir natürlich.
Oder bei dir.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, ne? Also entweder gibt es die Möglichkeit, den einen oder anderen Einspieler in dieser Folge jetzt dann zu variieren mit einer Bretterfirma oder eben dann gerne auch Anschriften an mich, denn ich habe noch keinen Testimonial-Vertrag mit einer Bretterfirma. Würde mich aber freuen, wer weiß, ne? Vielleicht kommt es ja mal raus halt dann, ja.
Lässt sich bestimmt super vermarkten.
Coole Idee. Sehr gut. Okay.
Ja. So, und damit beenden wir die Folge.
Ja.
Und es ist so, wie es immer ist, bei mir. Das letzte Wort vor der Verabschiedung gehört nochmal dir.
Oh, danke schön.
Möchtest du was an die Hörer weitergeben, was dir auf dem Herzen liegt? Oder vielleicht auch was, über das wir heute noch nicht gesprochen haben?
Ja, erstmal vielen Dank natürlich fürs Zuhören. Ich hoffe, der oder die ein oder andere ist jetzt gerade immer noch mit dabei und hat nicht abgeschaltet. Es war ein sehr, sehr schönes, amüsantes, kurzweiliges Gespräch. Die Zeit ist dahin geflogen, wie in der Küche auch. Ich kann nur sagen, Kochen beziehungsweise Restaurant, für mich ist es wirklich ein unglaublicher Glücksfall, dass ich diese Art von Beruf für mich gefunden habe und dass man überhaupt diese Art von Tätigkeit auch als Beruf ausüben kann. Denn es ist eigentlich ein großes Hobby für mich, für das ich auch noch Geld bekomme und damit quasi meinen Lebensunterhalt verdienen darf. Denn es ist jeden Tag einfach eine schöne Geschichte. Also ich kann nur sagen, ich liebe einfach auch das Kochen. Ich liebe es, eine Kochjacke zu tragen, eine Messer in der Hand zu halten, auf einem schönen Brett zu schneiden, mit der Mannschaft zu arbeiten, Gäste zu begrüßen und Co. Also eins der schönsten Arbeitsplätze, die ich für mich selber halt so vorstellen kann. Und daher, ja, wenn wir auch viele weitere junge Menschen dazu bewegen können, vielleicht auch in diese Art von Branche einzusteigen, dann würde mich das sehr freuen. Wir haben jetzt hier auch insgesamt 6 Auszubildende bei uns in den beiden Küchen, in der Bar Tatar, wie bei Toruner Schreiberei eben dann, plus nochmal 2 Auszubildende im Restaurantfach, also 8 junge Menschen, mit denen wir so ein bisschen den Weg halt dann gemeinsam aktuell gehen dürfen. Und von daher weiterhin viel Spaß beim Kochen.
Und da bleibt mir noch zu sagen, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei der Folge. Wenn dem so ist, dann freue ich mich über 5 Sterne beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Das Rezept vom Toru findet ihr wie immer auf dem The Flying Schlemmer Instagram-Kanal oder auf der Website zum Download.
Wir hören nicht vergessen, SZ-Magazin, ich würde so machen, ich würde dir Bescheid geben, wenn es dann raus ist, weil da wird, wie gesagt, der japanische Kaiserschmarrn noch kommen.
Stimmt, wir haben diesmal zwei Rezepte. ja, freut euch auch auf den japanischen Kaiserschmarrn. Ich bin gespannt und ich garantiere euch, ich werde sicherlich einmal daheim nachmachen.
nur einmal.
ja, vielleicht auch öfters. Und ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, diesmal dann wieder aus der Schweiz bei einem spannenden jungen Sternekoch. Seid gespannt. Für uns ist jetzt dann die Zeit gekommen, wo wir uns verabschieden.
Vielen Dank und tschüss.
Und wir hören uns dann in zwei Wochen. Bis dahin. Ciao, servus und macht's gut.